Ohne große Umstände möchte ich Ihnen deshalb gleich gerne die zweite Rednerin des heutigen Vormittags präsentieren, Britta Lange. Britta Lange ist Kulturwissenschaftlerin und sie forscht und lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin und hat sich tatsächlich in den letzten Jahren sehr prominent dem Thema dieser Tagung gewidmet, nämlich unter dem Titel Gefangene Stimmen hat sie sich mit fremden Völkern in historischen Tonaufnahmen in deutschen und österreichischen Kriegsgefangenenlagern beschäftigt und dazu auch einige Schriften veröffentlicht. Darüber hinaus interessiert sie sich auch allgemeiner für Mediengeschichte, für die Theorie und Geschichte des Archivs und des Museums, für Bildwissenschaften, für die Geschichte des Ersten Weltkriegs, wozu sie übrigens gerade auch ein sehr spannendes kleines Buch gemacht hat, Die Entdeckung Deutschlands, Science Fiction als Propaganda im Verbrecherverlag erschienen. Und sie interessiert sich für frühe Bild- und Tonaufnahmen. In ihrem Vortrag wird es freilich um eine etwas spätere Zeit gehen, nämlich um die Stimmen von Internierten 1939 bis 1942. Wir freuen uns auf den Vortrag.
Ja, guten Tag und vielen Dank für diese Einladung zu der schönen und auch sehr aufregenden Tagung und Dankeschön, Caroline Sauter, für die freundliche Einführung. In meinem Vortrag geht es um wissenschaftliche Tonaufnahmen, die heute im Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin verwahrt werden und die während des Zweiten Weltkriegs entstanden sind. Das wurde ja auch schon gesagt, damit geht es um technische, medialisierte und reproduzierte Stimmen. Und das Ziel der Wissenschaftler, die diese Aufnahmen herstellten, archivierten und zum Teil auch auf Platten veröffentlichten, war damit genau nicht Ausnahmezustände im Sinne der Stimmexzesse zu protokollieren. Also es ging genau nicht um die Stimme, die zum Beispiel nicht bei sich ist oder die sich übertrifft, sich verausgabt, sich überschlägt oder auch schweigt, sondern das Ziel war genau, die normale Stimme aufzunehmen, die Worte aussprach, zum Zweck der linguistischen bzw. phonetischen Forschung und teilweise auch zu dem didaktischen Zweck, Sprachlernplatten von fremden Sprachen herzustellen. Aber, und darum soll es im Folgenden gehen, die Sprecher gerieten dabei in einen Ausnahmezustand des Sprechens, der sich vermutlich dann auch auf die Stimme auswirkte. Und darum soll es jetzt gehen. Dieses Forschungsziel, das im Zweiten Weltkrieg von Sprachwissenschaftlern und auch Musikwissenschaftlern der Berliner Universität verfolgt wurde, war nicht neu, sondern war eine konsequente Weiterführung von Sammel- und Forschungsaktivitäten aus dem Ersten Weltkrieg. Deswegen sehen Sie auch hier dieses Bild. Ganz kurz nur zur Erläuterung. Vor ziemlich genau 100 Jahren, nämlich Ende Oktober 1914, hat das preußische Kultusministerium eine königlich-preußische phonographische Kommission eingesetzt, unter dem Vorsitz von Karl Stumpf, Musikwissenschaftler, Psychologe und Mitbegründer des Berliner Phonogrammarchivs. Ziel dieser phonographischen Kommission war, Beispiele der Musik und auch der Sprachen und Dialekte sogenannter fremder Völker aufzunehmen, und zwar in Kriegsgefangenenlagern des Deutschen Reiches. Damit wurde auf die historische Tatsache reagiert, dass in den Mittelmächten, in den Kriegsgefangenenlagern der Mittelmächten ja Vertreter von überaus verschiedenen Nationalitäten und ethnischen und religiösen Gruppen aus der Welt sich befanden, also Zivile und Soldaten aus den Entente-Staaten, England, Frankreich und dem Russischen Reich, aber eben vor allem auch von deren abhängigen und zum Teil kolonialisierten Ländern in Afrika, in Asien, asiatischen Teil Russlands und so weiter. Das heißt, hier passiert etwas, was man allgemeiner unter der Frage oder dem Thema von Forschung, wissenschaftlicher Forschung in Lagern fassen kann, was damals recht offensichtlich kein Tabu war, sondern übrigens auch aus einer kolonialen Praxis her resultierte. Trotz allem wurden diese Forschungen im Ersten Weltkrieg geheim gehalten. Und während des Kriegs, also von Ende 1915 bis Ende 1918, produzierte die Phonographische Kommission über 2500 Tonträger von Menschen in deutschen Lagern, Dabei lag ein Schwerpunkt auf den indischen und den afrikanischen Kolonialsoldaten der britischen und der französischen Armee. Es entstanden 1030 Wachswalzen mit Musikbeispielen, die heute im Phonogrammarchiv des Ethnologischen Museums liegen und dort derzeit digitalisiert werden. Und es entstanden 1650 grammophonische Wachsplatten, die bereits digitalisiert sind und im Lautarchiv der Humboldt-Universität verwahrt werden. Das Bild, wahrscheinlich gestellt für den Fotografen, bildet trotzdem etwas von dieser Aufnahmesituation, wie man sie sich ungefähr vorstellen muss, ab. Im Zentrum als Protagonist das Grammophon, das aber durch diese Platten verdeckt ist. Es ist ein großer und schwerer Apparat, natürlich kein kleines Gerät, wie das heute sein könnte. Dahinter steht der Techniker, der das Grammophon bedient von der Odeon, denn die Phonographische Kommission arbeitete mit der Plattengesellschaft Odeon zusammen. Der Sprecher steht vor dem Trichter und er scheint fast so reingesaugt zu werden in diesen Trichter. Neben ihm steht der betreuende Wissenschaftler, das ist in diesem Fall höchstwahrscheinlich Wilhelm Dögen, ein Anglist, der mit der Organisation, der praktischen Organisation der Lautaufnahmen innerhalb der Kommission betreut war. Zur Rechten sitzt der Lagerkommandant, der die Situation überwacht, und zur Linken sind andere Gefangene, die ebenfalls noch aufgenommen werden oder die schon aufgenommen wurden, und schließlich hinten am Fenster ein Zaungast. Das Bild, denke ich, zeigt sehr deutlich, dass es sich keineswegs um eine normale Sprechsituation handelt, sondern dass der Sprecher in einen Ausnahmezustand des Sprechens versetzt wird. Zunächst einmal, weil er ein Internierter ist im Lager, in dem von Wissenschaftlern, die ja nun mit der Lagerkommandantur oder in kriegerischen Termini gesprochen mit den Feinden paktierten, einfach von der Seite der Feinde kam. Das heißt, sie waren potenziell militärischer, sozialer und natürlich auch epistemischer Gewalt ausgesetzt. Darüber hinaus wird der Sprecher in einen körperlichen, zumindest nicht Normalzustand versetzt, indem er vor den Trichter gedrückt wird. Der Wissenschaftler drückt von hinten immer, damit der Mund den richtigen Abstand zum Trichter hat. Und dazu mit der anderen Hand hält Dögen einen Zettel hoch. Darauf steht der Text, den der Gefangene ablesen soll. Denn es handelt sich nicht um Tonaufnahmen, bei denen freigesprochen wird, sondern Texte werden erst aufgeschrieben und dann müssen die Gefangenen sie vorlesen. Es handelt sich also um ein ganz seltsames Verhältnis von niedergeschriebener Sprache und verbalisierter Schrift, eine ganz eigenartige Mischung von mündlichem und schriftlichem. Ich denke, dass das Bild ganz gut zeigt, dass es hier um ein sehr, sehr rigides Sprechaufzeichnungsdispositiv sich handelte. Der Gefangene ist darüber hinaus unfrei, nicht nur als Mensch, weil er im Lager ist, sondern wahrscheinlich auch in der Wahl seiner Worte, sofern er einen Text selbst verfasst hat, denn über ihm schwebt natürlich die Zensur, die den Gefangenen bekannt ist aus den Briefen, die sie in die Heimat schreiben, und auch erwartbare Sanktionen, wenn bestimmte Worte ausgesprochen werden, wie etwa das Wort Hunger. Zudem muss der Gefangene eben ablesen und wird dabei aufgenommen. Ich denke, damit ist deutlich, dass es sich hier um eine vielfältige Ausnahmesituation des Sprechen handelt. Ganz kurz zu den Inhalten. Die Wissenschaftler, und das sind Musikwissenschaftler und, was uns hier besonders interessiert, eben Sprachwissenschaftler, die alle Professoren an der Berliner Universität waren, zum Teil Mitglieder der Akademie der Wissenschaften. Was sie abfragten, waren Wortlisten, Aufzählungen, also Zahlenreihen im weitesten Sinne Texte, die der Folklore zuzurechnen wären, also Gebete, Sagen, Märchen, Anekdoten. Sehr viele verschiedene Arten von Liedern wurden auch von den Sprachwissenschaftlern aufgenommen und Ähnliches. Und das Projekt der Kommission war, nicht nur diese Sprechaufnahme oder Liedaufnahme zu produzieren, sondern dazu auch drei verschiedene Transkriptionen, nämlich eine Umschrift in der Landessprache, eine phonetische Transkription und eine Übersetzung sollten dabei angefügt werden. Ganz kurz nur hier in Klammern gesagt, interessant ist, dass offensichtlich die inhaltlichen Vorgaben nicht so stark waren, dass dabei trotzdem auch persönliche und biografische Texte entstehen konnten und aufgenommen werden konnten. Das geschah zum Teil, glaube ich, auch aus einem kulturellen Missverständnis heraus, weil nämlich deutschen Sprachwissenschaftlern nicht unbedingt bekannt war, dass in vielen anderen Sprachen Folklore, Volkslieder, traditionelle Lieder genau nicht dazu dienen, einen historisch stabilen Inhalt zu vermitteln, sondern das Gegenteil davon, nämlich über die Gegenwart zu berichten. Daher gibt es in diesem Bestand, gerade zum Beispiel bei den indischen Kriegsgefangenen, eine ganze Menge Lieder und Texte, die einen traditionellen Rahmen aufziehen, in dem aber tatsächlich sehr persönliche biografische Sachen gesagt werden. Dabei könnte man behaupten, handelt es sich um unwillkürliche Zeitzeugnisse, avant la lettre, die so eigentlich gar nicht entstehen sollten, gleichwohl entstanden sind. Und gemeinsam mit Philipp Schäffner, dem Berliner Filmemacher, bin ich über mehrere Jahre gemeinsam solchen Spuren nach persönlichen Berichten, nach Zeitzeugnissen nachgegangen. Vielleicht ist Ihnen dieser Film The Half Moon Files bekannt. Dazu gehört auch ein Ausstellungsprojekt, was wir zusammen gemacht haben. Was einem dabei klar wird, ist, dass das passieren kann, also es sozusagen in einem sprachwissenschaftlichen Archiv, ein Archiv von Spuren, von Subjektivität, von Zeugnissen und so weiter angelegt wird, das passiert präzise aufgrund der Eigenschaften der Stimme, die eben Physis ist und Logos und, wenn Sie so wollen, auch Technie. Das heißt, die Wissenschaftler wollen Logos aufnehmen, die sinnvolle Sprache, aber sie haben dabei den Inhalt sozusagen semantisch offensichtlich nicht so sehr beschränkt. Und wenn die Gefangenen eben eine persönliche Geschichte referierten, dann waren die Wissenschaftler trotzdem zufriedengestellt, weil es ja ein gesprochenes Beispiel der Sprache war oder des Dialekts, für das sie sich interessierten. Soweit also der Standard, der im Ersten Weltkrieg bei Lagerforschungen gesetzt wurde in Berlin. Die 1650 Grammophonplatten aus den Lagern bildeten den Grundstock der 1920 an der Preußischen Staatsbibliothek gegründeten Lautabteilung zusammen mit einer ebenfalls 1917 begonnenen Sammlung von Stimmaufnahmen, nämlich Stimmporträts berühmter Persönlichkeiten. Darunter befindet sich zum Beispiel die berühmte Aufnahme von Wilhelm II. An das deutsche Volk. Ein Teil dieser Sprachaufnahmen von Kriegsgefangenen wurde dann, so wie es auch einmal geplant war, ab Mitte der 1920er Jahre an der Staatsbibliothek ediert. Das war jeweils eine kleine Schellackplatte mit einer Broschüre dazu, wo diese drei Transkriptionen drin waren. Und das bedeutet eigentlich, also als Sprachlernbeispiele wurden die produziert. Man konnte die dort ausleihen, man konnte die auch kaufen. Man bekam einige Informationen über den Sprecher, über sein Alter, seine regionale Herkunft. Aber in diesen ganzen Broschüren wurde nie gesagt, dass die Aufnahmen in Kriegsgefangenenlagern stattgefunden haben. Das heißt im Prinzip, dass eine Sammlung von Sprechbeispielen, die Sprechen im Ausnahmezustand darstellen, nun als eine Sammlung von Exemplaren von Normalsprechen und Normalsprache im buchstäblichen Sinne verkauft, verliehen, produziert, vertrieben wurden. Das zum Ersten Weltkrieg. Jetzt will ich in der Geschichte einen Schritt weitergehen. Die Lautabteilung setzte ihre Sammeltätigkeit in den 20er und 30er Jahren fort. Sie sammelte vor allem deutsche Dialekte. Dabei dienten als Standardtext vor allem die Wenker-Sätze, aber natürlich auch weitere Aufnahmen von berühmten Persönlichkeiten, zum Beispiel Verbrecheraufnahmen und verschiedenes andere. Die phonetische Grundausrichtung wurde dabei beibehalten. Also das genuine Forschungsinteresse war, die gesprochene Sprache zu dokumentieren und zu hören und dabei zu konservieren. 1931 wurde die Lautabteilung dann der Berliner Universität als Institut für Lautforschung übertragen. 1933 wurde zum Leiter der Afrikanist Dietrich Westermann ernannt und er installierte dann in seiner Laufbahn eigentlich drei Abteilungen in diesem Institut für Lautforschung. Erstens ein experimental-phonetisches Laboratorium, was mit der Untersuchung von Lauten und lautlichen Vorgängen befasst war. Zweitens eine Musikabteilung unter Fritz Bose, die sollte sprachliches und musikalisches Volksgut der sogenannten deutschen Gaue systematisch sammeln. Das bewegte sich schon sehr stark im Bereich der Blut- und Bodenideologie. Und eine dritte Abteilung für linguistisch-phonetische Aufgaben Aufgaben. Hier sollten Sprachtexte aufgenommen und wissenschaftlich bearbeitet werden. In den 30er Jahren, hier ein Beispiel, sehen Sie, dass Westermann und seine Mitarbeiter im Institut für Lautforschung selbst Tonaufnahmen machten, in seinem Fall eben afrikanische Tonaufnahmen von zum Beispiel Studierenden, die sich zu dieser Zeit in Berlin befanden, afrikanischer Herkunft. Bis dahin wissen wir eigentlich eine ganze Menge über das Institut, aber was eben sehr wenig bekannt ist, ist die Frage, was es im Zweiten Weltkrieg machte. Es gibt darüber noch relativ wenig gesicherte Erkenntnis und es ist jetzt einfach Work in Progress, bitte ich Sie zu berücksichtigen. Westermann hatte genau dasselbe Problem wie im Ersten Weltkrieg. Für zum Beispiel afrikanische Aufnahmen war das ethnografische Feld verschlossen, natürlich im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, er griff genauso wie seine Vorgänger auf Forschungen in Lagern zurück, um weitere Tonaufnahmen sammeln zu können. Bisher konnte ich ausmachen, dass es vor allem drei große Komplexe an Tonaufnahmen in Lagern gibt. Das waren einmal Aufnahmen von sowjetischen Kriegsgefangenen in Neubrandenburg, also im deutschen Kriegsgefangenenlager, dann Aufnahmen von französischen Kolonialsoldaten 1941 in deutschen Kriegsgefangenenlagern im besetzten Teil Frankreichs und einen dritten Bestand, nämlich Tonaufnahmen aus volksdeutschen Lagern. Und aus den letzteren beiden will ich Ihnen kurz jeweils ein Beispiel geben. Westermann gelang es also ab Mai 1941, eine Forschungsexpedition nach Südfrankreich durchzuführen. Sie wurde unterstützt von der kolonialwissenschaftlichen Abteilung des Reichsforschungsrates und vom Reichspropagandaministerium. Hauptteil der Aufnahmen wurde im Frontstarlag 222 in Anglais-Bayonne in der Nähe von Bordeaux gemacht, danach auch einige Aufnahmen in einem Lager bei Rennes. Mit dabei war der österreichische Afrikanist Johannes Lukas, der gerade nach Berlin berufen worden war. Lukas machte in Anglais-Bayonne vor allem Aufnahmen in Hausa und er fand eine Gewährsperson, die er Audu nannte, die sich selbst Audu nannte, und Sie sehen hier eine Liste all der Aufnahmen, die mit Audu gemacht wurden, denn Audu erfüllte sozusagen alle Voraussetzungen, um Sprachaufnahmen zu machen, die aus Sicht der Linguisten angemessen waren. Und, ja. Er kam aus Porto Novo in Dahomey und gehörte den Hausa an, er war Muslim, er sprach Französisch und Hausa, und Sie sehen hier einen der Personalbögen, die für jede Aufnahme ausgefüllt wurden. Die Fragen oder dieser Bogen als solcher wurde im Ersten Weltkrieg entwickelt und dann im Zweiten Weltkrieg quasi ohne Veränderung weiter benutzt. Aus dieser französischen Expedition entstanden 130 Lautplatten, die im Lautarchiv der HU lagern, meines Wissens bis heute so gut wie unbearbeitet. Lukas hat selbst eine Broschüre und eine Platte in der Reihe der Lautbibliothek herausgegeben, Aufnahmen in Mserer, Senegambien, 1944 erschienen. Auch hier passiert dasselbe wie im Ersten Weltkrieg. Es wird einiges gesagt über die Herkunft des Sprechers, aber es wird nicht gesagt, dass diese Aufnahmen in Kriegsgefangenenlagern entstanden sind. Und dann erschien noch 1952, also nach dem Krieg, das wohl letzte Heft in der Reihe, eine Aufnahme von Audu, die Lukas Dietrich Westermann zur Bearbeitung überlassen hatte, weil sie im Gu-Dialekt gesprochen wurde. So sieht die Broschüre aus von außen. Und innen zeigt sich das Muster, was eben angestrebt war. Hier eine französische Umschrift, eine Umschrift im Gu, und dann gibt es eine ganze Menge Anmerkungen aus linguistischer Perspektive, und ich will Ihnen die Aufnahme kurz anspielen.
Audu, der in Porto Novo geboren ist, spricht einige Wörter in der Sprache von Dahomey. Deux. Ah oui. Trois. Attends. Quatre. Enel. Cinq. Attends. Six. Troco. Sept. Tiens oui. Huit. Tiens attends. Neuf. Tiens. dies Ao und Wiroquo douze Wiawe treize Wiaton 14 Wiene 15 Foton 16 Foton le Kuroquo 17 Foton le Kouawe 18 Foton le Kouaton 19 Foton le Kouene 20 Ko 21 Ko 22
Ich breche das hier ab. Sie sehen, das Prinzip tatsächlich wird auf Französisch von Johannes Lukas das Wort zunächst gesagt und dann sagt es Audu in seinem Dialekt. Das ist eine Praxis, die kennen wir schon aus dem Ersten Weltkrieg. Hier allerdings war nie intendiert, dass der Wissenschaftler zu hören ist. Der stand immer neben dem Trichter und hat geflüstert, vor allem für diejenigen, die nicht lesen und schreiben konnten, aber eigentlich die gescripteten Texte ablesen sollten. Hier ist das tatsächlich offengelegt. Die französische Übersetzung ist mit dabei. Das hat mit dem Zweck unter anderem ganz sicher zu gehen, dass sozusagen eine exakte Übereinstimmung, eine exakte Identifizierbarkeit erreicht wird. Und wie Sie sehen, kommen erst die Zahlen, auch das kennen wir aus dem Ersten Weltkrieg, dann kommt eine Sammlung von Musterwörtern, für die gibt es ein Formular, das immer ausgefüllt wird, das ist sozusagen, sind so elementare Bestandteile des Lebens, die da abgefragt werden, Körperteile, Familienbeziehungen, Gezeiten, Wochentage und so weiter. Und schließlich sehen Sie jetzt auf der rechten Seite, dass dann noch grammatische Sätze zum Teil folgen. Und diese Tonaufnahme endet dann tatsächlich mit einer biografischen Information, die absurderweise der Linguist vorsagt, je suis né à Porto-Novo, il est mort, und dann kommt, wie heißt du? Ich heiße Audu. Diese Aufnahme zeige ich Ihnen deshalb, weil sie publiziert worden ist. Über den Gebrauch liegen zunächst mal keine Informationen vor, vielleicht kann man die noch finden. Hier ist dieses Sprechaufzeichnungsdispositiv, was im Ersten Weltkrieg entwickelt wurde, ins Extreme getrieben. Genau das, dieses Vorsprechen oder dieses Vorsprechen und Vorschreiben wird gebrochen in den Aufnahmen aus den volksdeutschen Lagern. Und daraus möchte ich Ihnen gleich dann noch ein zweites Beispiel vorstellen. Tonaufnahmen aus volksdeutschen Lagern ist ein vollkommen unbekanntes Kapitel in der Wissensgeschichte und Wissenschaftsgeschichte. Es geht um Expeditionen oder Reisen der Forschenden aus dem Jahr 1940. Als Volksdeutsche wurden bis 1945, das wissen Sie sicherlich, Personen bezeichnet, die außerhalb der Grenzen Deutschlands von 1937 und Österreichs lebten, die deutscher sogenannter Volkszugehörigkeit waren, aber keine deutsche Staatsangehörigkeit besaßen. Und im Nationalsozialismus wurde ja das Staatsangehörigkeitsrecht, das in der Fassung von 1913 dem Abstammungsrecht verpflichtet war, also dem Jus Sanguinis, mit den Rassegesetzen von 1935 als von Rassekriterien geprägt interpretiert. Das bedeutete konkret, dass zwar jüdische Menschen wegen ihres sogenannten artfremden Blutes aus dem deutschen Volkskörper ausgeschlossen werden konnten, dass aber die Volksdeutschen eben in diesen Volkskörper integriert werden konnten. Und ab 1938 verstärkte sich die Parole, die wir schon aus den 1920er Jahren kennen, Heim ins Reich für die Volksdeutschen. Sie wurde propagiert, um ein großdeutsches Reich zu schaffen und diese Aussiedler zurückzuholen bzw. in annektierte Siedlungsgebiete zu setzen. Konkret wurde das mit dem Hitler-Stalin-Pakt von 1939 und der unmittelbar folgenden Einrichtung einer sogenannten volksdeutschen Mittelstelle. Das war eine SS-Organisation, die mit dieser Aktion Heim ins Reich beauftragt war. Und von 1939 bis 1940 hat diese Mittelstelle rund 1 Million im Osten lebender Volksdeutscher umgesiedelt und in bereits annektierten Gebieten angesiedelt, nämlich den sogenannten Reichsgauen, Warteland und Danzig-Preußen. Das Institut für Lautforschung hat diese Umsiedelungen als Gelegenheit für Sprachforschungen an sogenannten deutschen Rückkehrern wahrgenommen, die ganz ähnlich wie die Forschung an Kriegsgefangenen nicht vor Ort, sondern in Lagern durchgeführt worden, nämlich in diesen volksdeutschen Lagern. Das waren Umsiedlungslager und die Lager, die die Wissenschaftler besucht haben, befanden sich in Sachsen, zum Beispiel in Pirna, in Schandau und in Karlsbad und anderen. Um das zu bewerkstelligen, nahm das Institut für Lautforschung 1940 mit der volksdeutschen Mittelstelle der SS Kontakt auf. Unterstützt wurden die Forschung vom Reichserziehungsministerium und der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Dietrich Westermann berichtete im Januar 1941 bei der öffentlichen Sitzung der Akademie, Zitat, die Heimkehr der Volksdeutschen ins Reich bietet eine einzigartige Gelegenheit, das eigenständige Volksgut dieser Glieder unserer Volksgemeinschaft aufzunehmen und dadurch der wissenschaftlichen Forschung zugänglich zu machen. Der Kontext ist also tatsächlich, dass hier im Prinzip weiterhin deutsche Dialektforschung betrieben wird an diesen Dialekten, die nicht unbedingt auf Sprachinseln sich befanden, aber die man eben diesen Volksdeutschen zuschrieb. Es wird gleich noch konkreter. Westermann hat es also geschafft, im Frühjahr 1940 Volksdeutsche aus Volhynien und Galizien aufzunehmen in solchen Umsiedlungslagern und später folgten noch Aufnahmen von sogenannten Bessarabiern. Ich weiß noch nicht sehr viel über das konkrete Vorgehen. Dazu müssen eigentlich noch mehr Akten gefunden und durchgeschaut werden. Wie im Ersten Weltkrieg war es aber so, dass die Wissenschaftler über die Lagerleitung sich Sprecher, geeignete Sprecher und in diesem Fall auch Sprecherinnen anweisen ließen und dass sie dann selber einen Termin ausmachten, ihre technische Ausrüstung und ihre Techniker mitbrachten. Die Aufnahmen sollten zu folgendem dienen nach Westermann. Es sollten die Einzelmundarten sprachlich erfasst werden, es sollten Mischmundarten untersucht werden, der Sprachausgleich, also die Anpassung an die jeweilige Landessprache. Es sollten phonetische Forschung über Sprachmelodie, Akzentuierung, Tonassimilation etc. stattfinden. Zum Inhaltlichen, und das ist interessant, äußert sich Westermann wie folgt. Was die Art der Tonaufnahme anbelangt, so wurde der größte Wert auf freigesprochene Texte gelegt. Immer war das Ziel, einen gehaltvollen Text zu bekommen, der Land und Leute charakterisiert. Besonderer Wert wurde auf volkskundliches Material gelegt. Wenngleich es bei den Galiziern und Volhyniern der gerade überwundene Polenterror im Mittelpunkt des Interesses stand und seine Reflexe in fast jedem Text zu finden sind, so gelangen auch hier schöne Aufnahmen über Arbeit und Brauchtum in der Heimat. Das heißt, es wurde also ganz explizit versucht, ethnografische oder volkskundliche Beschreibungen aufzunehmen und bei den Menschen aus Galizien und Volhynien gehörten dazu die Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg einerseits und die Übergriffe polnischer Gruppen auf diese Auslandsdeutschen nach dem Überfall auf Polen 1939. Das heißt also, es wurden nicht nur diese gleichsam als ahistorisch empfundenen Sitten aufgezeichnet, sondern Zeitgeschichte, Zeitzeugnisse und hierin besteht der große Unterschied zu den Kriegsgefangenenaufnahmen des Zweiten Weltkriegs, in denen überhaupt nicht programmatisch Zeitgeschichte aufgenommen wurde, sondern in der sie eher ausgeschlossen wurde. Bei den Volksdeutschen wurde das programmatisch angestrebt und es wurde hier nicht vorgeschrieben, sondern man hat wohl eine Vorbereitung im Gespräch mit den jeweiligen Sprechern und Sprecherinnen gemacht und hat sie dann freisprechen lassen. Sie mussten nicht ablesen. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil die Linguisten die Sprache selbst verstehen konnten oder zumindest in Ansätzen. Ich möchte versuchen, ein Beispiel davon anzuspielen, und zwar die Aufnahme einer sogenannten Volhyniendeutschen Theophile Helme aus Deutsch-Antonovka, Kreis Lutz, das befindet sich in der heutigen Ukraine. Die Aufnahme ist vom 18. März 1940 im Lager Oschatz-Wurzen. Sie trägt die Registernummer LA1637 des Lautarchivs. Betitelt ist die Aufnahme als Erlebnisse aus dem Weltkriege. Damit ist gemeint Weltkrieg I und aus dem letzten Kriege. Und aus dem letzten Kriege berichtet sie von Übergriffen durch Polen auf die Volksdeutschen nach dem deutschen Überfall auf Polen und auch von ihrer Flucht von Lutsk nach Lodz. Und von Lodz aus ist sie offensichtlich mit einem größeren Transport in dieses Übergangslager in Sachsen gekommen. Es ist schwierig, diese Aufnahme zu übersetzen. Es ist mir bisher nicht gelungen. Sie wird als Ostniederdeutsch bezeichnet. Es ist mir bisher nicht gelungen, einen Native Speaker oder eine Native Speakerin dazu zu befragen. Bitte berücksichtigen die das. Wahrscheinlich sind die Leute oder haben die Leute, die mir helfen konnten, auch Dinge falsch verstanden.
Ich habe sehr schweres Leben durchbrechen. Vor 8 Jahren habe ich mich dient, habe Arbeit, habe mich verdient, habe durchgebracht, was ich mir verdient habe, habe ich nur alles mit Schmitte. Gehen das Krieg los, zwischen den Juden weiß in der Stadt. Ich habe mir immer lupen, Hitlerische, habe ich mir immer ütrufen. Aber ich habe alles überdraht, ich habe alles durchgebracht, ich habe immer schweigen. Nur das losgehen, das habe ich immer so gedacht, meine Gedanken, ich will alles überkommen. Ich will alles schwiegen, ich will alles durchkommen. Ich habe nur gedacht, wenn die deutschen Menschen mal herankommen, dass ich in Putsch was sehe. Ich habe so lange gelebt, besser besiegt. Ich habe in 4 Läge. Ringsherum habe ich Kanonen bei mir stehen. Ich habe in 4 Läge verehrt. Die ganze Nacht, ich habe Gott bittet, dass ich die deutschen Menschen schon sehe. Ich habe immer geübt, wo ich einen schon sehe. Da sind sie herankommen an mich, Polacken. Da habe ich mich gefragt, was ich hier tue. Ich sage, ich lege für Wormen, wer ich ziehe, na was ich bin. Ich sage, ich bin ein Palisch. Ich habe mir verdeckt, dass ich ein deutscher Mensch bin, weil sie haben mich sehr lieb verkannt. Habe ich mir verdeckt, dass ich ein deutscher Mensch bin, ich bin immer Palisch und Palisch durch.
Ich spreche es hier ab. Diese Aufnahme ist natürlich nicht bestimmt gewesen, um in einem Theaterraum gespielt zu werden. Einfacher wäre es wahrscheinlich, sie in einem wissenschaftlich bestimmten Raum abzuspielen, und selbst da zeigt sich, dass es schwierig ist, dass es sich um ein sensibles Dokument handelt, mit dem nicht leicht ist umzugehen, zumal wir gar nicht wissen, wer möglicherweise in Erbschaft davon noch betroffen sein könnte. Es ist also ein Zeitzeugnis, das zu linguistischen und zu volkskundlichen Zwecken aufgenommen wurde. Dass überhaupt diese Texte zugelassen wurden, die über den Polenterror, den sogenannten Berichten, ist mit Sicherheit auch politisch motiviert, denn es wurde damit auch Propaganda betrieben, wie ich feststellen konnte. Das Institut für Lautforschung hat zum Beispiel seine Tätigkeit in einem Schreiben an den Dekan der Philosophischen Fakultät vom Juli 1943 als kriegswichtig dargestellt, weil, Zitat, eine große Reihe von Aufnahmen wiederholt von dem Herrn Reichsminister für Erziehung und Wissenschaft, dem Propagandaministerium, dem Reichsführer SS als Kommissar für die Festigung des deutschen Volkstums finanziell unterstützt worden sind. Zitat Ende. Es sieht so aus, als seien diese Aufnahmen spätestens ab 1942 tatsächlich auch reproduziert und auch verliehen, möglicherweise auch verkauft worden. So hat zum Beispiel 1943 das SS-Führungshauptamt Abteilung 6 Lautplatten für die Dolmetscherausbildung zu Unterrichtszwecken bestellt. Man kann das also als eine Art politisch linientreue Arbeit an der deutschen Volksgemeinschaft deuten, während die politische Ausrichtung bei den Kriegsgefangenenaufnahmen natürlich etwas anders war. Hier ging es auch darum, die Feinde sozusagen festzulegen und zu bannen. Dass die Informanten unter den Volksdeutschen ungleich viel respektvoller behandelt wurden als die Kriegsgefangenen, zeigt sich übrigens auch an der Tatsache, dass man tatsächlich versucht hat, ihnen Platten von ihren Aufnahmen zuzustellen. Die wurden in das Lager von Oschatz geschickt. Damit komme ich zum Schluss. Auch die volksdeutschen Sprecherinnen und Sprecher befinden sich natürlich im Lager in körperlicher, in physischer, in emotionaler Bedrängung, möglicherweise weniger als die Kriegsgefangenen, aber das soll hier auch nicht gegeneinander aufgewogen werden. Was bei den volksdeutschen Aufnahmen dazukommt, ist, dass durch die freie Rede auch zeithistorische Inhalte gebannt sind, die einerseits von Gewalt zeugen, die andererseits aber auch davon zeugen, dass ihre Verwissenschaftlichung zeugt, auch von einer maximalen Vereinnahmung durch Wissenschaftler. Und in diesem Katalog von Texten über den Polenterror, die also Ausnahmezustände auch in politischer Hinsicht beschreiben, wird hier dann der inhaltliche Ausnahmetext zum Normaltext im Sprachunterricht, zum Beispiel bei den Dolmetschern eben der SS. Das heißt, am Abgrund bewegen sich hier nicht nur die Sprecherinnen und Sprecher, sondern auch die Linguisten, die bei denen sich eigentlich deutlich zeigt, dass sie in Allianz mit dem NS-Staat arbeiten, dem eben nicht nur praktisch zugespielt wurde, sondern auch inhaltlich. Und daran würde sich dann auch die Frage anschließen, inwieweit diese Tendenz zur Normalisierung des inhaltlichen und des politischen und des sprachlichen Ausnahmezustandes eben ein Symptom des NS beziehungsweise der Wissenschaft im NS ist. Vielen Dank.